Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wie geht's weiter in Sachen Corona-Vorsorge in den Schulen? Das war ja ein Thema gestern bei Frau Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Und große Überraschung, alles soll digitaler werden. Zweiter Diskussionspunkt, die Maskenpflicht im Unterricht. Bisher ist sie am schärfsten in Nordrhein-Westfalen umgesetzt, aber nicht mehr lange, sagt Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident.
Die bis zum 31. August befristete Maskenpflicht an unseren Schulen wird verlängert. Die Pflicht, auch im Unterricht Masken zu tragen, endet am 31. August.
Das Hin und Her geht also weiter und wir versuchen heute trotzdem schon mal eine Zwischenbilanz zu ziehen in Sachen Schule und Corona hier bei Campus und Karriere. Corona ist da und die Schulen sind zu. Das war im März und da waren sich dann alle einig, ja, wir brauchen digitale Lösungen im Unterricht. Da wurden dann Aufgaben per E-Mail verschickt, Experimente in Videoclips vorgeführt und Gesprächsrunden im Klassenzimmer in Online-Konferenzen übertragen. Aber jetzt, nach fast sechs Monaten Erfahrung mit dieser Art des Unterrichts, lohnt es sich doch mal zu schauen, wo stehen denn die Bundesländer? 12 von ihnen sind mittlerweile ins neue Schuljahr gestartet und wir stellen fest, die klassische analoge Lehre geht weiter. Da kann man sich natürlich schon fragen, wo sind denn eigentlich die Lerneffekte aus dieser Digitalisierung im Hauruck-Verfahren, über die wir so oft gesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten? Wurde die Schulbildung vielleicht insgesamt etwas digitaler? Jan Rehm ist Kollege aus der Deutschlandfunk-IT-Redaktion, hat sich das Ganze angeschaut. Jan Rehm, wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz zur Digitalisierung des Unterrichts aus?
Na, ich sag mal sehr gemischt, denn insgesamt kann man das zwar nicht so gut sagen angesichts der föderalen Strukturen, aber es ist klar, in Einzelfällen, so mein Eindruck, gab es echt tolle Ansätze. LehrerInnen, die interaktiven Unterricht innerhalb kürzester Zeit konzipiert und auch durchgeführt haben und die digitalen Möglichkeiten von Lernvideos bis hin zum digitalen Austausch intensivst genutzt haben.
Aber es gab auch die anderen, oder?
Ja, natürlich gab es die auch. Nicht jeder Lehrende konnte sich ad hoc vom Präsenz auf den digitalen Unterricht umstellen. Es gab Berichte von unregelmäßigen schriftlichen Aufgaben an die SchülerInnen, oft allerdings dann ohne Rückmeldung zu den Ergebnissen. Auch gab es insgesamt einen wahren Wildwuchs an eingesetzten digitalen Mitteln. Oft, so schien es mir, hatte Hauptsache funktioniert, Vorrang vor, ist auch konform zu Gesetzen und Vorschriften. Da geht es dann vor allem um die Konformität zur europäischen Datenschutzgrundverordnung, insbesondere beim Einsatz nicht europäischer Softwarelösungen. Was die ja mit aufgezeichneten Daten machen, das ist meist schlecht bis nicht nachprüfbar, vor allen Dingen nicht in Schulen. Und eigentlich durften solche Lösungen nach dem gerichtlichen Scheitern des Privacy Shield Abkommens vor einigen Wochen in vielen Fällen gar nicht mehr eingesetzt werden.
Jetzt sind ja die Schulen, ich hatte das gesagt, zum größten Teil wieder geöffnet. Der Präsenzunterricht startet, läuft. Aber ob sie offen bleiben, das ist natürlich immer die Frage. Da kann jederzeit von einem Tag auf den anderen die Schließung kommen. Wären denn die Schulen vorbereitet, wenn es einen neuen Unterrichtslockdown gäbe? Auch besser vorbereitet als vor den Sommerferien?
Ja, schwierige Frage. Nach allem, was ich dazu gelesen habe und nach den Gesprächen, die ich dazu geführt habe, gibt es für mich keinen Grund anzunehmen, dass es bei erneuten Schulschließungen besser laufen würde. Eins der Gespräche, die ich geführt habe, die habe ich mit dem Bildungsforscher Ulrich Schmid vom privaten Forschungsinstitut MMB geführt, das Fragen zum digitalen Lernen untersucht. Er kritisiert:
Was in Vorbereitung stattgefunden hat, das waren eben die Arbeit an ausgefeilten Hygienekonzepten, an der Frage, wann und wo Kinder die Maske tragen müssen, am besten natürlich immer, anstatt dass man die Zeit auch genutzt hätte, ja, ich sag mal, pädagogische Konzepte, didaktische Konzepte zu entwickeln unter dem Vorzeichen der Digitalisierung. Das hat in der Form eben nicht stattgefunden und das ist, glaube ich, ein dramatischer sozusagen Mangel, den wir dann auch feststellen werden, wenn die Schulen jetzt wieder anfangen in der Breite.
Ja, und auch gäbe es kaum Hinweise darauf, dass Erfahrungswerte aus beispielsweise der universitären Fernlehre, dass darauf zurückgegriffen wurde oder wird. Zudem weder Schmid bekannt, noch in meinen Recherchen bin ich auf Beschreibung neuer Konzepte gestoßen, die analoge Präsenzlehre und die digitale Lehre verbinden und ineinander ja verflechten.
Ich hatte eben schon mal das Schlagwort genannt, Digitalisierung im Hauruck-Verfahren. Da war ja vieles improvisiert. Konnten denn LehrerInnen und SchülerInnen in dieser Phase auf technische Unterstützung hoffen?
Ja, in der Regel nicht, zumindest nicht aus den Schulen. Das hat Corona dann ebenfalls aufgezeigt. Es ist nicht nur mies um die technische Ausstattung der Schulen bestellt. Die Betreuung der Technik wie der Menschen, die ist definitiv mangelhaft. Es gibt natürlich ganz tolle Ausnahmen. Das sind meist sehr engagierte LehrerInnen oder Eltern. Aber die Regel ist, eine Lehrerin, der oder die zum Ausgleich 2 oder 3 Freistunden bekommt, kümmert sich um die Schul-IT. Das ist insofern erschreckend, als dass Schulen mit, sagen wir, 600, 800 oder gar 1200 Kindern plus Kollegium de facto wie ein kleines Unternehmen sind, nur eben ohne eigene IT-Abteilung.
Jan Rehm, danke für diese Zwischenbilanz. Und wie es weitergeht mit Schule und Corona, damit befassen wir uns morgen gleich zweimal hier im Deutschlandfunk. Um fehlendes Fachpersonal und technische Unzulänglichkeiten geht's in der Sendung Computer und Kommunikation um 16.30 Uhr. Und vorher ab 14 Uhr schauen wir bei Campus und Karriere darauf, wie sich Lehrerinnen und Lehrer fortbilden angesichts der Corona-Herausforderungen. Und zu dem Thema können Sie jetzt schon anrufen. 00800 4464 4464. Da ist unser Anrufbeantworter geschaltet. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Anfang August, da haben sich in Berlin eine Menge Menschen getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Verschwörungsschwurbler waren dabei, besorgte Bürgerinnen und Bürger, aber auch Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten. Und mittendrin der Basketballprofi Yoshiko Saibu von den Telekom Baskets in Bonn. Sein Arbeitgeber, das Basketballteam, hat davon erfahren und ihn daraufhin fristlos gekündigt. Saibu klagte. Am vergangenen Mittwoch gab es die erste Güteverhandlung vor Gericht, aber geeinigt haben sich die beiden Parteien nicht. Und jetzt geht es dann im November in einem richtigen, echten Arbeitsgerichtsverfahren weiter, nämlich um die Frage, ob diese Kündigung rechtens war oder nicht. Anlass für uns, mit Michael Fuhlrott zu sprechen, Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius und gleichzeitig Fachanwalt für dieses Spezialgebiet in Hamburg. Hat Sie diese Kündigung durch den Arbeitgeber, das Basketballteam, überrascht?
Überrascht sich. Es gibt viele Arbeitgeber, die natürlich das sehr skeptisch sehen, wenn sich dort Arbeitnehmer auf solchen Veranstaltungen tummeln, das auch gegebenenfalls unter Verstoß gegen Abstandsgebote oder Maskenpflicht. Insoweit ist das durchaus ein häufiges Problem und eine häufige Frage, die von auch Mandanten an uns herangetragen wird. Die rechtlichen Möglichkeiten einer Kündigung aufgrund außerdienstlichen Verhaltens sind allerdings für Arbeitgeber sehr eingeschränkt.
Können Sie da so ein paar Kriterien nennen? Diese Demo, über die wir in diesem Fall reden, ist ja eine genehmigte gewesen. Also erstmal, dass ein Sportprofi dorthin geht, ist ja erstmal kein Problem.
Richtig.
Aber der Arbeitgeber hat dann erfahren und hat gesagt, auf dieser Demo gab es massive Gesetzesverstöße. Das reicht oder reicht das nicht?
In seiner Freizeit kann der Arbeitnehmer grundsätzlich das machen, was er möchte. Also selbst wenn ich als Arbeitnehmer beschließe, in meiner Freizeit Straftaten zu begehen, wie Autos aufzubrechen oder anderes, dann ist das erstmal meine Privatsache. Das mag dann gegebenenfalls Polizei und Strafverfolgungsbehörden interessieren, aber nicht den Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber werden solche Verstöße nur dann relevant, wenn es irgendeinen Rückfluss oder irgendeine Beziehung zum Arbeitsverhältnis hat. Wenn ich also sozusagen in meiner Dienstuniform oder in meiner Dienstbekleidung auf einer solchen Demonstration teilnehme und damit auch den Arbeitgeber ja in dieses Licht rücke, dann kann das was anderes gelten. Es gibt da schon ausgefeilte Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, insbesondere wenn Arbeitnehmer sich in sozialen Medien äußern und dann dort, weiß ich nicht, beleidigende oder rassistische Posts äußern. Solange ich das als in Anführungsstrichen Privatperson mache, ist das arbeitsrechtlich nicht relevant. Wenn ich das dort aber in Dienstuniform oder unter Nennung meines Arbeitgebers mache, also einen Bezug zum Arbeitgeber herstelle, dann wird das also durchaus arbeitsrechtlich relevant. Wenn das der Fall ist, kann auch außerdienstliches Verhalten Anlass für arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zu einer Kündigung sein.
Gilt das auch für die Frage, wohin ich zum Beispiel in Urlaub reise? Kann mein Arbeitgeber mir untersagen, dass ich mich in ein Risikogebiet begeben darf?
Ich darf auch in meinem Urlaub dort hinfahren, wo ich möchte. Es mag ja auch vielleicht sein, dass ich Familienangehörige habe, die ich dort gerne besuchen möchte. Insoweit kann ich dort natürlich hinfahren. Eine andere Frage ist, wenn ich sozusagen in ein solches Risikogebiet willentlich und wissentlich hinfahre und dann aus diesem Risikogebiet zurückkehre und dann aufgrund der dann notwendigen Quarantäne nicht arbeiten kann, dann wird man als Arbeitgeber schon sehr wohl sagen können, für den dann entstandenen Lohnausfall zahle ich als Arbeitgeber nicht. Also für die Zeit gegebenenfalls einer Quarantäne oder eines Betriebsbetretungsverbotes ist dann der Arbeitnehmer selbst verantwortlich. Das wird man schon so vertreten können. Das ist also nicht dem Arbeitgeber aufzubürden. Aber das Ziel meiner Reise ist als Arbeitnehmer auch dann noch meine Privatangelegenheit. Die Folgen können aber dann durchaus in diese Richtung gehen, dass ich dann Lohneinbußen erleiden muss.
Meine Freiheit ist also relativ groß als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Gibt es trotzdem etwas, wo Sie sagen würden, das sind so 2, 3 Punkte, auf die man achten sollte, damit der Arbeitgeber nicht sauer wird oder Gründe hat, möglicherweise auch juristische, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen?
Also bei diesen ganzen sozusagen Äußerungen, also gerade mit Corona-Bezug und so weiter, da kann man natürlich auch sehr kontrovers diskutieren, auch wenn man sagt, das ist außerdienstliches Verhalten. Wenn ich mich als Arbeitnehmer dort bewusst oder sogar noch mit leichtem Vorsatz nach dem Motto, es ist mir egal, es wird schon gut gehen, mich in Situationen begebe, wo eine Ansteckung ja mehr als naheliegend ist und dann sozusagen in den Betrieb zurückkehre mit dem Wissen, okay, vielleicht bin ich hier infiziert, aber ist mir relativ egal und ich dann im Betrieb gegebenenfalls auch noch Personen anstecken kann. In einem solchen Fall kann das natürlich arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, aber auch dann wird es wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass der Arbeitgeber sagt, Moment mal, für die nächsten 2 Wochen darfst du den Betrieb nicht vertreten, du darfst hier nicht arbeiten, du gefährdest andere Kollegen, du musst dann bitte zu Hause bleiben und wenn dann Homeoffice nicht möglich ist, dann wirst du für die Zeit eben auch nicht vergütet, weil ich dich hier aus Rücksichtnahme für die anderen Arbeitnehmer nicht beschäftigen kann. Es mag auch natürlich noch Arbeitnehmer geben, die vielleicht besondere Pflichten haben, also auch je exponierter ich in der Betriebshierarchie bin, wenn ich also sozusagen als leitender Angestellter oder nahe der Geschäftsführungsebene mich bei solchen Konstellationen bewege, ist natürlich die Anforderung an mich, was dort gilt, wesentlich strenger, als wenn ich jetzt sozusagen einfacher, gewöhnlicher Arbeiter bin, mit dem man nicht sozusagen unbedingt sofort direkt das Unternehmen insgesamt verbindet.
Da gilt dann gewissermaßen die Vorbildfunktion?
Ja, also je höher ich in der Betriebshierarchie bin, umso enger ist meine Pflichtenbindung an den Arbeitgeber. Also je mehr ich dort auch mit dem Arbeitgeber verbunden bin und assoziiert bin, umso mehr habe ich auch Rücksichtnahmepflichten. Das kann auch durchaus ein Argument sein, was der Verein in dem konkreten Fall der Kündigung heranziehen kann. Er kann ja schon sagen, ein Profisportler hat erstmal auch die Pflicht, sich in seiner Freizeit möglichst auch sozusagen gesund zu halten und sich nicht unnötig irgendwelchen gesundheitlichen Risiken auszusetzen. Und außerdem identifizieren sich natürlich auch viele Fans mit einem solchen Symbolträger für einen Verein. Da kann man durchaus vielleicht schon sagen, da kann man auch gegebenenfalls noch mehr erwarten als von einem regulären Arbeitnehmer, der eben auch dann in seiner außerdienstlichen Freizeit nicht so unter Beobachtung steht wie andere Personen, die man direkt mit dem Unternehmen verbindet.
Michael Fuhlrott war das, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Professor für dieses Fach an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Digitalisierung der Berufswelt, die führt ja eigentlich in allen Betrieben und im Arbeitsalltag zu massiven Veränderungen. Und weil Ausbildungen ja auf die Berufstätigkeit sogar von morgen vorbereiten sollen, muss natürlich in den Ausbildungsordnungen auch genau dieser digitale Wandel abgebildet werden. Manchmal allerdings dauert das etwas länger, so wie bei den Bankkaufleuten. Da brauchte es tatsächlich mehr als 2 Jahrzehnte, bis die Ausbildungsordnung jetzt endlich renoviert wurde. Nabila Abdelaziz hat 2 angehende Bankkaufmänner getroffen.
Hallo Jonas, hallo Matthias. Schön, dass ihr da seid. Wie waren denn eure Erfahrungen in dem Azubi-Projekt zum neuen Online-Banking?
Ja, also meine Erfahrungen waren ganz gut. Ich bin gut mit dem System zurechtgekommen. Und es ist allgemein besser für den Kunden, meiner Meinung nach.
Jonas Ludwig und Matthias Eigner machen gerade ihre Ausbildung zum Bankkaufmann in der Volksbank Herrsching am Ammersee. In der Ausbildung geht es immer mehr um digitale Anwendungen, so Jonas Ludwig.
Ja, wir sind ja im Prinzip damit groß geworden, sage ich mal, oder wachsen damit auf. Und ich würde schon sagen, dass es sehr gelegen kommt, dass wir jetzt halt hier auch noch in den digitalen Bereich vorstoßen, ja.
Das Bankenwesen hat sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt. Dennoch war bis Anfang August noch die Ausbildungsverordnung von 1998 in Kraft. Das war 6 Jahre vor dem Start von Facebook und 9 Jahre vor Erfindung des iPhones. Die Gewerkschaft Verdi hat die neue Ausbildungsordnung mitentwickelt. Gregor Völkel ist dort Gewerkschaftssekretär für den Bereich Finanzdienstleistungen in München.
Im Bankenwesen hat sich da einiges verändert. Es gibt halt die Verschlankung der Arbeitsprozesse, wo also vieles jetzt maschinell erledigt wird und gar kein Sachbearbeiter mehr drüber schaut, was dann wiederum zum Wegfall von Tätigkeiten führt. Somit muss man schauen, was bleibt dann noch? Also ja, die Leute werden halt jetzt im Zuge der neuen Ausbildung da auch ein bisschen fit für die Zukunft gemacht.
Arbeitsbereiche, die lange besonders wichtig waren, fallen weg. Dass Kunden in die Bank gehen, um eine Überweisung zu machen oder einen Dauerauftrag zu bestellen, das wird immer weniger. Die alltäglichen Dienstleistungen einer Bank gehen schneller und einfacher über das Telefon oder Online-Banking. Außerdem spielt das Fach Rechnungswesen keine so große Rolle mehr in der Ausbildung. Viele Aufgaben übernehmen mittlerweile Computer. Azubis müssen also lernen, sich mit vielen unterschiedlichen digitalen Produkten zurechtzufinden. Mit Corona hat die Veränderung der Ausbildung auch noch einmal Fahrt aufgenommen. In der Volksbank Raiffeisenbank in Herrsching haben alle Azubis iPads bekommen. Ein großer Teil der Lehre findet inzwischen digital statt. Manches allerdings bleibt im Bankenwesen analog, sagt Alina Wanner. Sie leitet die Ausbildung in der Volksbank Raiffeisenbank in Herrsching.
Es gibt natürlich Themen wie jetzt eine Baufinanzierung. Das ist einfach in einem persönlichen Gespräch viel besser, wie wenn ich es nur digital nutze.
Das findet sich auch in der neuen Prüfungsordnung wieder. Die mündliche Prüfung in der Form eines simulierten Kundengesprächs dauert jetzt eine halbe Stunde und nicht mehr nur 20 Minuten. Mit der Veränderung soll der Beruf Bankkaufmann, Bankkauffrau auch attraktiver gemacht werden. Das vielleicht etwas angestaubte Image aufgefrischt werden. Bei Jonas Ludwig und Matthias Eigner hat das geklappt. Dass der Beruf immer digitaler wird, finden sie toll. Matthias Eigner?
Ich meine, wir werden damit groß. Oft können es die Kunden gar nicht glauben, weil man so jung ist, dass man dann doch so viel weiß. Aber ich meine, wir werden damit groß und erleben alle Neuerungen mit und können die gleich anwenden.
Ein Auszubildender hier bei Campus und Karriere. Und zum Thema Ausbildung gab es übrigens heute eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter Jugendlichen. Und da zeigt sich dann doch eine ziemlich große Verunsicherung. Über 60% der Jugendlichen finden, dass sich die Ausbildungschancen durch Corona verschlechtert haben. Und besonders groß ist die Skepsis bei denjenigen mit mittleren und niedrigen Schulabschlüssen. Von den Azubis zu den Führungskräften. Wenn man in einer Managementposition ist, dann fühlen sich viele Leute ziemlich weit oben, ziemlich unersetzlich. Und das ist natürlich auch so. Führungspositionen haben etwas damit zu tun, dass diese Menschen immer ansprechbar sein müssen. Die Frage ist, wie unersetzlich sind sie wirklich? Manuel Lippert hat das getestet. Er ist Führungskraft bei Carglass und dort als Head of National Operations für knapp 180 Filialen zuständig und für einen dreistelligen Millionenumsatz. Und er hat sich im vergangenen Jahr eine 6-monatige Auszeit, ein Sabbatical, genommen. Ich habe ihn gefragt, wie war das denn für Sie mit dem Sabbatical? Wie hat sich das angefühlt?
Das Sabbatical letztes Jahr war eine echte Erfahrung. Kann ich wirklich jedem nur ans Herzen legen, der die Möglichkeit hat und mit dem Gedanken spielt. Es war, ich sag mal, eine komplett andere Welt. Es ist genauso, wie Sie es beschrieben haben. Ich glaube, viele von uns fühlen sich unersetzlich. Ich gehörte auch dazu. Aber Tatsache ist, obwohl ich 6 Monate weg war, Carglass besteht immer noch. Beim Team ist es sehr gut ergangen. Also im Endeffekt ist jeder von uns ersetzbar, auch wenn wir das vielleicht nicht hören wollen.
Schauen wir uns mal beide Ebenen an. Das eine ist wahrscheinlich die persönliche, das andere die im Betrieb. Beginnen wir mit der persönlichen. Sie haben ja wahrscheinlich eher eine 50- als eine 40-Stunden-Woche vorher gehabt im Management. Wie fühlte sich das an, dann innerhalb von wenigen Tagen runterzugehen auf null?
Ich sag mal, die Wochen vor dem Sabbatical waren schon sehr arbeitsintensiv, weil ich natürlich probiert habe, noch meine Aufgaben, die ich habe, so auch vorzubereiten, dass auch während meiner Abwesenheit an den Themen wirklich weitergearbeitet werden kann. Das heißt, ich habe mir selbst natürlich auch viel Stress gemacht, Gespräche zu führen, Dinge zu übergeben, aufzuschreiben. Und unser Geschäftsführer hat zu mir gesagt, Manuel, denk mal drüber nach, über deine letzten 4 Wochen vom Sabbatical, was soll bei deinem Team hängen bleiben? Dass Manuel Lippert wirklich Vollgas gegeben hat, in jeder Minute noch Dinge zu Ende bringen wollte. Oder ist es eher der Punkt, dass du mit ihm nochmal Zeit hattest und sie wirklich gut auf deine Abwesenheit vorbereitet hast? Hörte sich erstmal ein bisschen komisch an, aber er hatte absolut recht.
Wie hat das denn geklappt, diese Vorbereitungen auf Ihre Auszeit?
Ich glaube, das Erste war erstmal anzuerkennen, man wird den Schreibtisch nicht sauber haben oder das E-Mail-Postfach. Es kommen immer neue Dinge rein. Wirklich alles sauber abgearbeitet zu bekommen, das ist unrealistisch. Ich glaube, das war der erste Schritt. Der zweite war, sich wirklich auf mein Team zu kümmern, also mein Team der Regionalmanager und zu überlegen, was brauchen die eigentlich, wenn ich ein halbes Jahr nicht da bin? Wie kann ich ihnen helfen? Und die Zeit war dann deutlich besser angelegt. Komisch war es dann trotzdem, als ich dann zu Hause war. Ich war 3 Tage mit meinem Chef und meinen Kollegen noch unterwegs auf einem Strategie-Meeting. Kam nach Hause abends und dann wusste ich, jetzt ist 6 Monate Sabbatical, keine Arbeit. Das fühlte sich komisch an. Also ich fühlte mich sehr unproduktiv. Habe dann direkt angefangen, eine To-Do-Liste zu erstellen, was ich im Haus und Garten machen könnte. Und lief die ersten Tage etwas unruhig durch Haus und Garten und habe überall geguckt, was kannst du eigentlich jetzt noch machen? Also total bescheuert war das eigentlich.
Das heißt aber, Ihr Haus und Ihr Garten sind jetzt top auf Vordermann gebracht oder was haben Sie gemacht in der Zeit?
Ich habe was im Haus und Garten gemacht, aber die Liste habe ich nach 2 Tagen wieder weggeschmissen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe ja nicht 6 Monate Sabbatical gemacht, um Haus und Garten auf Vordermann zu bringen, sondern es war eine bewusste Auszeit auch für mich, für meine Partnerin und für meine Kinder. Wir wollten zusammen mal Minigolf spielen, eine Radtour, Picknick hier in Köln am Rhein, bestimmte Städte erkunden, aber bewusst auch Freunde treffen, ohne halt das Gefühl zu haben, ich muss Freunde oder Familie wie einen Termin irgendwie noch koordinieren.
Es gab aber noch ein anderes Projekt.
Genau. Also neben Reisen und Zeit mit Freunden, Familie, war es mir wirklich wichtig, an meinem großen Traum zu arbeiten. Ich habe schon seit vielen Jahren den Traum, einen eigenen Krimi zu schreiben. Und dafür ist natürlich so ein Sabbatical perfekt, um in die Recherche einzusteigen, um dann wirklich das Buch auch zu schreiben und die Voraussetzung zu schaffen, dass es dann veröffentlicht wird.
Worum geht es in diesem Buch?
Mir war es wichtig, einen Krimi zu schreiben. Ein Krimi, in dem ich verbinde realistische Ermittlerarbeit, gleichzeitig aber auch Spannung und historischen Bezug. Ich hatte vor, ich glaube mittlerweile 5 Jahren, im Kölner Stadtanzeiger einen Artikel gelesen über die verbotene Stadt. Das ist in Wünsdorf in Brandenburg. Das war eine große Kasernanlage, die schon von der Wehrmacht genutzt wurde und später auch von den Russen als Hauptquartier für die sowjetischen Kräfte in Deutschland. Und dieser morbide Charme, dort ist vieles einsturzgefährdet, auch die Bunker, hatte mich im Endeffekt inspiriert, dort den Handlungsort des Krimis zu verlegen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt dann für meinen Krimi.
Fluch der verbotenen Stadt heißt er auch. War es für Sie ein Fluch oder ein Segen, den zu schreiben im Sabbatical?
Es war am Anfang eher ein Fluch, zum Ende hin Segen. Also es war wirklich ganz vorne angefangen. Da war ich natürlich sehr ungeduldig. Das war eher der Fluch. Und dann aber, als ich am Schreiben war und wirklich in diese Welt, in diese Fantasie eingetaucht bin, dann war es ein echter Segen. Und das war wirklich eine schöne Zeit, die ich da verbracht habe mit der Handlung.
Jetzt sind Sie mittlerweile wieder zurückgekehrt zu Carglass, arbeiten wieder in Ihrem alten Job. Haben Sie sich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Was ich gemerkt habe, als ich zurückgekommen bin, ist zum einen, ich hatte mein Team gefragt, was hat sich in den 6 Monaten verändert, als ich weg war? Habt ihr Entscheidungen selbstständig getroffen, die ihr vorher vielleicht nicht getroffen habt? Wie arbeitet ihr jetzt? Wie wollen wir weiter zusammenarbeiten? Da haben wir uns einen halben Tag dann wirklich Zeit genommen, das miteinander diskutiert. Also mein Team ist gewachsen in der Zeit. Manchmal ist es auch gut, wenn die Führungskraft nicht da ist und die Leute auf sich selbst gestellt sind. Das hilft ihnen in ihrer Entwicklung, wenn sie mehr Freiraum haben. Ich versuche für mich jetzt besser, das Thema Arbeit und Privatleben zu verbinden, einen täglichen Rhythmus auch zu haben, dass ich private Belange und halt meine Arbeit besser miteinander vereinbart kriege. Das hat sich sehr geändert.
Manuel Lippert war das, bei Carglass in Deutschland Head of National Operations, und er hat ausprobiert, wie das ist, wenn man als Führungskraft in ein Sabbatical geht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Campus und Karriere mit Armin Himmelrath. Schön, dass Sie dabei waren.